Die Admiral Bundesliga befindet sich bereits in der Winterpause. Der Audiobeweis startet hingegen in eine neue Folge. Gemeinsam mit Johnny Ertl besprechen wir die Highlights im Herbst. Wer konnte überzeugen? Wer hat enttäuscht? Dazu sind natürlich die starken internationalen Auftritte der österreichischen Vertreter großes Thema. Die Salzburger stehen ja zum Beispiel im Champions League Achtelfinale, treffen dort auf den FC Bayern München.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 135.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenauer haben uns heute Verstärkung in Form eines ehemaligen österreichischen Nationalteamspielers, einer Crystal Palace-Legende und einem weiteren absoluten Fußballfachmann geholt. Die Rede ist von Johnny Ertl. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Zeitnehmen. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Danke, Otto, für die Einleitung und für diese schönen Worte. Ja. Meine Zeit in England hat mich wirklich geprägt, das stimmt.
Ja, da werden wir noch. Über mich noch nie gesprochen, das muss ich jetzt gleich einmal erwähnen. Ja. Und über den Alfred auch nicht, Otto. Könnt ihr ja auch mal so eine Einleitung machen über den Alfred?
Ich werde mir was überlegen, aber natürlich beste Grüße auch an dich und an Alfred. Ja, und ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Weihnachtskekse gegessen, weil Alfred, ich muss zugeben, deine selbstgemachten, die sind ganz einfach großartig.
Ja, sehr gerne. Und das Kompliment reiche ich weiter an den Herrn Witzigmann, weil ich habe mir von dem natürlich ein paar Rezepte abgeschaut.
Ja, die sind wirklich ganz toll. Also, 18 Runden sind in der Admiral Bundesliga absolviert. Die österreichischen Teams befinden sich bereits in der Winterpause. Wenig überraschend werden jetzt viele sagen, überwintern. Die Salzburger als Tabellenführer haben 14 Punkte Vorsprung vor Sturm Graz und dem WRC. Johnny, warum sind die Salzburger ja auch in dieser Saison mit einem neuen und vor allem jungen Trainer und auch einer sehr jungen Mannschaft in der Liga so dominant aufgetreten?
Ja, also das Gesamtkonstrukt bei den Salzburger, das stimmt einfach. Und mit die Eisle ist einfach ein Trainer auch gekommen, der die Mannschaft kennt, der die jungen Spieler mitbegleitet hat über so viele Jahre, der diese Philosophie und DNA richtig gut wieder verkörpert, der einen unglaublich guten Zugang hat, sympathisch rüberkommt. Bei jedem Interview ist ein richtig guter Inhalt dabei, ist fokussiert, hat einen Drive. Mir gefällt er extrem gut und diese Linie zieht sich auch durch die gesamte Mannschaft durch. Also wie sie auch reinkommen ist in die Champions League eben über Brøndby eben und dann den Drive einfach mitgenommen hat in die Bundesliga. Es war ein Monat da, das vielleicht etwas schlechter war, wir wissen es, das war Ende Oktober bis Ende November. Austria Klagenfurt, der Ausrutscher und ein bisschen, die Jungen haben ein bisschen Luft lassen, aber im Grunde genommen ist einfach Salzburg das Maß aller Dinge. Das hat man auch gesehen mit einem historischen Erfolg für Österreich, Aufstieg in der Champions League, und das ist schon großartig. Das muss man ihnen wirklich hoch anrechnen.
Aber was hast du dir im Sommer gedacht? Da gab es ja auch ein paar Stimmen, die gemeint haben, naja, Matthias Jeißle, der ja verfügt noch nicht über genügend Erfahrung, im Profibereich fast noch überhaupt keine. Dann die Mannschaft, da gab es wieder viel Veränderungen, hat sich jetzt dann aber trotzdem überrascht, wie sie aufgetreten sind, auch in Verbindung mit diesen Rückschlägen, das war ja auch fast zu erwarten.
Ja, es war zu erwarten, aber trotzdem bei Salzburg, wenn man als Trainer anfängt, da hat man mit sehr viel Demut immer zu tun. Und diese Kultur hat für mich der Marco Rose hineingebracht. Vor ein paar Jahren, wie einfach Salzburg in der Europa League so stark war. Nach jedem Interview kann ich mich erinnern, hat er immer gesagt, okay, sie haben gewonnen im Viertelfinale, im Halbfinale, und dann hat er immer gesagt, wir spielen nächste Runde gegen Mattersburg oder gegen einen anderen. Und du denkst, das gibt's ja nicht. Die fliegen hoch, Viertelfinale gewinnen, sind sie im Halbfinale von der Europa League. Und er hat diese Demut so stark reingebracht in den Verein, das für mich bis jetzt prägend ist, auch unter Jeißle. Das merkst du bei jedem Satz, was er einfach sagt. Und für mich ist das wenig überraschend, weil wenn du bei Red Bull bei diesem Konzept und bei der Struktur arbeitest, dann musst du unten anfangen und du arbeitest hinauf und du musst leben für das. Nicht umsonst, weißt du, Beigler, wir kennen ihn, ist jetzt unten in der Akademie, weißt du, wird auch herangezogen, natürlich hat er voll starke inhaltliche Werte und solche Sachen. Und ja, das ist halt ein unglaubliches Philosophie, eine unglaubliche Philosophie und ein unglaubliches Konstrukt, das Red Bull über Jahre aufgebaut hat. Und deswegen kommt es für mich nicht überraschend.
Alfred, du hast hier im Podcast längst deine damals getätigten Aussagen in Richtung der Salzburger auch mit Matthias Jeißle erörtert, genauer erklärt. Wie groß ist der Anteil des 33-jährigen deutschen Cheftrainers am Erfolg der Bullen? Und stimmst du auch Johnny zu? Diese Demut, das ist schon noch etwas, was die Salzburger auszeichnet. Von innen heraus, die Trainer, die nachrücken?
Naja, kennst du die Hauptstadt von Athen? Von Griechenland.
Jetzt hast du schon vorweggenommen.
Ich bin ein Trottel, ja. Das wäre ungefähr so, wenn ich Strigide dorthin bringe.
Gut. Was ist die Antwort?
Eulen nach Athen bringen. Ich möchte zu dem Thema nichts mehr sagen.
Also, wie groß ist der Anteil von Matthias Jeißle am Erfolg? Martin?
Ich finde, zu der zweiten Frage hätte Alfred Rück was sagen können.
Na, will er aber nicht.
War denn die zweite Frage?
Eben, weil die erste, finde ich, die hat er schon zehnmal beantwortet.
Die erste habe ich ja schon, die erste habe ich
ja... Die Demut. Ja.
Demut. Ach.
Auch dazu.
Na, das ist zu viel für mich.
Ja, aber Martin, dann du bitte.
Ja, und Alfred, da müssen wir jetzt aufwärmen. Wir müssen ja auch den Zuhörern sagen, wir sind heute sehr früh dran, also dadurch vielleicht dauert es ein bisschen, bis der Alfred warm wird. Was heißt Demut? Ich weiß nicht, ob das Wort Demut das alles umschreibt, was Salzburg ausmacht. Ich glaube, das ist natürlich auch eine gewisse, um ein Jugendsprech zu verwenden, Geilheit dahinter. Denn es sind natürlich sehr viele Spieler und jetzt lassen wir mal den Andreas Ulmer beiseite oder den Slati Junusovic. Der Rest ist ausschließlich eine Portion, eine Ansammlung an jungen Spielern, die am Beginn ihrer Karriere stehen. Mit anderen Worten, die wollen ja alle was erreichen. Und die sehen natürlich da die Möglichkeit als Sprungbrett. Das ist Salzburg, das wissen die alle auch, die dort arbeiten. Und das funktioniert dann auch so. Noch einmal, also ich glaube, dass das auch mit ein Grund ist, dass man einerseits zwar weiß, dass man auch in der heimischen Liga ein anderes Niveau zum Teil hat als in internationalen Spielen. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass die heimische Liga natürlich auch ein Niveau zugelegt hat in den letzten Jahren. Das ist ja auch nichts Neues. Aber das andere für mich auch entscheidend ist, dass es hochtalentierte Spieler sind, die eben auch am Beginn ihrer Karriere stehen und unbedingt auch noch alles erreichen wollen und die wahrscheinlich auch deshalb so intensiv auch daran arbeiten, erfolgreich zu sein.
Ja, die Salzburger wollen auch noch im Champions League Achtelfinale etwas erreichen. Wir haben es schon gehört. Die Bullen haben etwas Historisches geschafft. Alfred, jetzt geht's gegen den großen FC Bayern München, nicht gegen den FC Liverpool. Da gab es noch einmal die Neuauslosung nach ein paar Fehlern. Und gibt es da in diesen zwei Duellen für den österreichischen Meister etwas zu holen? Oder sind die Salzburger chancenlos? Übrigens, die Bayern haben gestern nur 5:0 in Stuttgart gewonnen.
Naja, es kommt etwas ins Spiel, was wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht wissen können. Stand jetzt wäre es natürlich eine Sensation, wenn Salzburg gegen Bayern drüber kommt. Aber wer weiß, was dann am 15., 16. Februar ist, wo dann die Runde durchgeführt wird, das Achtelfinale. Es könnte ja sein, dass bei Bayern vielleicht ein Lewandowski ausfällt und ein Müller, der vielleicht Grippe hat und noch Davis und dann plötzlich schaut das Ganze ganz anders aus, weil ich ja der Auffassung bin, es geht nicht um die Trainer, es geht immer um die Spieler. Und wenn die Spieler die besseren Spieler sind als dort, wo die anderen Spieler bei den anderen Vereinen sind, werden diese Spieler für das Team den Sieg holen, weil sie besser sind. Wenn diese drei, Davis, Müller und Lewandowski, nicht dabei sind, wird Salzburg aufsteigen.
Johnny, was erwartest du dir von diesen beiden Matches, die Bayern? Wir haben schon gehört, sind weiterhin überragend drauf. Zählen sie für dich auch zum absoluten Favoritenkreis auf den Gewinn der Königsklasse?
Ja, sie zählen zum Favoritenkreis. Ich habe mir gestern sogar das Match angeschaut und das war relativ interessant. Probleme haben sie ja, im defensiven Mittelfeld, sage ich mal. Das war so eine Art vor dem Match auch gestern gegen Stuttgart, wo man gesagt hat, okay, kann der Musiala das handeln und der Rocker hat schon lange nicht mehr gespielt, einfach im Mittelfeld. Aber Julian Nagelsmann macht da so einen richtig guten Job da dabei. Die haben unglaubliche Qualität, spielen als gute Einheit. Da gebe ich ihm Freller recht. Also sie haben schon Stützen dabei. Gell? Und wenn die fehlen, wird es natürlich schon schwer diese kompensieren. Da ist es noch ein bisschen zu früh zu sagen. Aber natürlich von der Qualität her und von der Geschwindigkeit, wie sie auch nach vorne spielen, die Kompaktheit, ist Bayern München schon sehr, sehr stark. Was ich schon sagen muss, bei Salzburg, mir hat das gefallen, was der Verein auch gesagt hat, über uns muss man erst einmal drüber kommen, weil eine K.O.-Phase ist noch immer anders, wie in der Gruppenphase zu spielen. Und Salzburg kann schon wirklich bewusst auftreten. Und mit so einer Nachricht kann man schon ein zusätzliches Feuer reinbringen. Und die brauchen die Jungs auch. Und das habe ich cool gefunden, gleich nach der Auslosung.
Martin, jetzt gab es ja das Duell schon mit den Bayern in der Champions League. Das ging jetzt ergebnistechnisch in der Gruppenphase nicht so gut aus für die Salzburger. Warum wird es jetzt deiner Meinung nach im Achtelfinale besser aussehen? Gibst du den Salzburgern überhaupt Chancen?
Zunächst möchte ich noch zum Johnny sagen, natürlich Joshua Kimmich ist dann so einer, der sich ja jetzt dann, glaube ich, mit seinen anderen Problemen entledigt, dieser anderen Probleme. Und dann ist er natürlich ab Jänner auch wieder ein Thema. Und ich glaube, dann ist auch das zentrale Mittelfeld
Goretzka
ganz anders besetzt. Ich wollte nur sagen, es gibt auch noch einen Goretzka. Also, aber wir brauchen gar nicht reden. Es ist nicht immer eine Frage auch der Aufstellung, was dann am 15. Februar beim Hinspiel in Salzburg und dann bitte das Rückspiel erst 3 Wochen später am 8. März, was da alles passieren wird. Mit anderen Worten, das ist jetzt Kaffeesud lesen, was sein kann. Fakt ist, 2 Sachen. Das eine ist das, was vor einem Jahr war. Da muss man schon auch sagen, die Ergebnisse sind zwar recht eindeutig, aber in München beim 1:3, glaube ich, war es am Ende, war das, das Spiel auf das Messer schneide, auch in der zweiten Hälfte noch. Und in Salzburg, glaube ich, 2:6 am Ende, ist es ja zwischendurch 2:2 gestanden. Und dann hat man in den letzten 10 Minuten 4 Tore bekommen, weil man natürlich auch aufgemacht hat, weil man einen Punkt wollte. Oder zumindest sogar, vielleicht sogar 3. Also ich will nur sagen, die Ergebnisse täuschen auch ein wenig hinweg, dass es doch über weite Strecken, ich würde sogar sagen, bei beiden Spielen 2/3 des Spiels sehr ausgeglichen war. So, aber mittlerweile haben wir natürlich auch bei Salzburg vor allem wieder eine andere Mannschaft. Und deswegen ist es auch ganz schwierig, auch zu sagen, generell Bayern München, Liverpool und Manchester City, das sind für mich die 3 Top-Favoriten auf die Champions League. Und damit ist auch schon gesagt, dass das für Salzburg ein sehr schwieriges Los ist. Ich hätte mir gewünscht, dass sie erst im Viertel- oder Halbfinale oder im Finale erst auf die Bayern treffen. Aber ich hätte ihnen gerne Juventus gewünscht oder Manchester United. Ich glaube, dass da einfach eine größere Chance aufs Weiterkommen gewesen wäre.
Ja, aber schöne Vorlage von dir, Martin. Gleich die Frage an dich, Johnny. Ja, englischer Fußball, Premier League, du bist da auch ein absoluter Experte, hast ja auch in England gespielt. Siehst du den Titelverteidiger, den FC Chelsea, den FC Liverpool und Man City hier als Favoriten in der Champions League oder würdest du da noch ein Team dazuzählen? Bayern haben wir schon gehört, vielleicht Real Madrid.
Nein, überhaupt nicht. Also das sind auch für mich die favorisierenden Teams. So sehe ich das genauso. Also lange Konstanz dahinter, sehr starker Kader. Also die sind auch für mich die Favoriten für die heutige Champions League.
Ja, Alfred, du hättest dir Juventus gewünscht als Achtelfinalgegner für die Salzburger. Ich denke, dem ist jetzt auch nichts mehr hinzuzustimmen, wer den Ton in der Champions League dann vorgeben wird. Auch was das den Einzug ins Halbfinale oder gar ins Finale betrifft, die Teams, die wir jetzt gehört haben.
Ja, was du genannt hast, ist sicherlich dabei. Für Salzburg wäre vielleicht auch interessant gewesen, PSG Paris. Also, weil ich glaube, dass dort diese Spieler, ich sage nur, wäre interessant gewesen, ja, im Achtelfinale statt in Bayern, weil es dort ja Spieler gibt, die für die Defensive sehr wenig auch tun, diese Riesen-Superstars. Also insgesamt glaube ich, die Auslosung ist toll. Es ist bei einem gewissen Glück sogar machbar. Natürlich ist Bayern ein Favorit und alle anderen genannten von dir gehören da auch dazu.
Ja, da freue ich mich, dass ich eine Zustimmung bekommen habe. Aber mit Paris, ich weiß schon, auch du weißt, die waren Gruppenzweiter, deswegen aber allgemein gesprochen. Martin, wenn ich dich jetzt frage, in der Admiral-Bundesliga. Jetzt, die ersten 18 Runden sind absolviert. Was waren so deine positiven Überraschungen? Womit hättest du nicht so gerechnet, dass diese Teams bei so vielen Punkten jetzt aktuell stehen?
Also, dass natürlich der Aufsteiger Klagenfurt derart mitspielt, das war jetzt für mich dann doch überraschend, weil ich nicht geglaubt habe, dass diese Mannschaft diese Möglichkeiten, die sie zwar hat, auch so nutzt. Jetzt kann man zwar sagen, immer wieder, dass Aufsteiger sehr, sehr gut agieren, aber bei Klagenfurt hätte ich mir das nicht gedacht. Auch Ried, aktuell ja in der Meistergruppe mit 24 Zählern, hat sicherlich alle überrascht. Das sind für mich die positiven Überraschungen. Dass Salzburg natürlich so einen klaren Vorsprung hat, das haben wir auch schon mehrfach besprochen. Und das ist für mich eigentlich, das sind für mich die positiven Überraschungen. Ich glaube, es gibt dann eher so 2, 3 Vereine, wo man wahrscheinlich sagen kann, da hätte man sich mehr erwartet. Ich glaube, dass Sturm und Wolfsberg in dieser Liga spielen, das war für mich weniger überraschend, weil ich doch der Meinung bin, dass bei Sturm ja die Qualität sogar noch höher wurde nach der letzten Saison, jetzt was das spielerische Niveau betrifft. Und bei Wolfsberg gilt ja Ähnliches.
Wobei man da schon auch sagen kann, diese sattliche und der stattliche Anzahl an 31 Zählern hat es ja für den WRC noch nie gegeben. Man kann auch sagen, die Kärnten haben das, die Lavantal haben das ganz gut genutzt, dass man auch nicht im Europacup gespielt hat im Herbst.
Ja, Johnny, die beiden Kärntner Teams als positive Überraschungen, gut, da wäre es jetzt vielleicht nicht so, aber die SV Ried, der Martin hat das recht gut zusammengefasst bisher mit den positiven Überraschungen, oder nicht?
Ja, schon. Also wenn man auf die Tabelle schaut, fällt einem sofort auf, okay, was macht jetzt Kärnten so weit oben, ne, mit beiden Vereinen? Vor allem Peter, einfach was er gemacht hat mit dem Aufstieg und ja, wie er das macht bei Klagenfurt. Ich würde sagen, der WRC, vor allem die letzten 10 Spiele, geben ihnen wirklich recht. Also sind super in Form, eine Niederlage, auch unentschieden und haben den Schwung so richtig mitgenommen. Am Anfang hat es ein bisschen kappert, aber trotzdem, sie haben sich wieder etabliert mit einem unglaublichen Teamgeist, mit einem guten Mannschaftsgefüge und Sturm Graz, weil ich natürlich ja da sehr nah bin bei dem Verein, war so, dass sie sehr gut gestartet sind und da natürlich durch verschiedene Aspekte, auch Corona-bedingt, ein bisschen den Anschluss verloren haben. Es war eine Crunch-Partie gegen Altach, wo sie unbedingt gewinnen haben müssen. Jetzt gegen Ende wieder ein Sieg, was natürlich gut ist, über die Winterpause zu kommen für die letzten 4 Spiele. Sturm Graz, da gebe ich Martin auch recht, ist auch besser geworden. Eine richtig ja, erdige Mannschaft, das zieht sie durch. Auch der Andi Schicker macht wirklich eine tolle Leistung, auch was die Zukunft betrifft. Sie haben ein sehr enges finanzielles Konzept. Das heißt, jeder Punkt in der Europa League, wenn da was reingeflossen wird, da kann man sich ein bisschen mehr dehnen, aber es ist nicht viel drin bei Sturm Graz und deswegen finde ich richtig gut. Hätte ich auch unterschrieben, als Grazer nach 18 Runden jetzt da gegen Ende dieses Jahres auf Platz 2 zu stehen, ja. Und das sind halt meine Sachen, also Wolf, der WRC und Klagenfurt, dritter, vierter, ja, die Kärntner sind nicht so schlecht beieinander.
Ja, richtig. Alfred, wenn wir schon bei Sturm Graz sind, da hat es eben diese ja, verletzten Spieler gegeben, Corona-bedingte Ausfälle, viele Belastungen auch durch die Europa League. Zuletzt gab es hinten raus den 3:0 Auswärtserfolg in Klagenfurt beim Aufsteiger. Und der WRC und Sturm Graz werden auch im Frühjahr dann sich die Vizemeisterschaft hinter den Salzburgern ausmachen. Rechnest du damit, dass die zwei Teams die Gefestigten sind hinter den Bullen?
Ich denke, man muss beide Clubs differenzieren. Zum einen habe ich den Eindruck, dass bei Sturm es einen breiteren Kader gibt. Das heißt, man kann von der Bank, wenn alle wieder fit sind, mehr bewegen, als es der WRC kann. Der WRC hat für meinen Geschmack 13, vielleicht 14 Spieler, die in der Lage sind, das Werk so am Laufen zu halten, wie es Robin Dutz sich wünscht. Aber bei Sturm ist dann, wenn Kitteschwille wieder retour ist zum Beispiel, sicherlich mehr Möglichkeit da, von der Bank zu reagieren. Deshalb habe ich den Eindruck, dass die Kadertiefe und die Kaderqualität, wie man so schön sagt, bei Sturm höher ist und das wird am Ende für mich den Ausschlag geben.
Ja, Johnny, jetzt gibt es natürlich dann noch 4 Runden im Grunddurchgang im Frühjahr. Der Kampf um die Top 6 und die Meistergruppe, so heißt das nämlich wirklich, da hört man immer wieder oberes, unteres, Playoff, was weiß ich. Also in die Meistergruppe, der Kampf um die Meistergruppe, der ist richtig spannend. Wer glaubst du, wird es am Ende schaffen? Der LASK ist auch noch nicht ganz raus, hat aktuell 4 Punkte Rückstand auf den 6. der SV Ried.
Ja, der LASK hat sich doch gefangen. International hat man wirklich super gespielt, also alle Punkte geholt, super Torverhältnisse auch. Das war für mich auch ja, vorherzusehen aufgrund der Erfahrungswerte vom LASK. In der Liga war es sehr turbulent dieses Jahr für den LASK. Ich glaube, man muss sich dann irgendwann einmal klar auch positionieren, okay, in rund um die Trainerfrage. Gerade in diesen Zeiten braucht der Verein einfach Klarheit für mich. Und ich habe einfach das vermisst in den letzten Monaten beim LASK. Diese Klarheit und diese Entschlossenheit. Und das spiegelt sich natürlich dann wieder auf das Spielfeld. Das kann man gar nicht leugnen. Aber ja, LASK hat noch Chancen. Ich finde auch jetzt mit Rapid, mit Ferdl, er ist voller Elan. Er ist aufgetankt, Ende nie. Es war eine längere Periode über jetzt ja mehr als ein halbes Jahr, wo er jetzt da sich einmal fallen hat lassen können, ein bisschen. Der Ferdl war neuen Input sammelt, er war im Ausland und solche Sachen und seine Vergangenheit bei Rapid kennt auch jeder. Er hat unglaublich viele und neue Ideen, die er mit reinbringt. So hat er auch in seinem Interview gesagt, nach dem Admira-Match, Rapid wird sich da sicher positionieren in der oberen Hälfte. Und bei der Austria ist es halt so, und da bin ich schon gespannt. Ich wünsche es mir für die Austria, dass sie oben ist. Dann wird es ganz interessant. Dann haben wir ein Wiener Derby im oberen, in der Meisterschaftsgruppe. Und ja, also Ried ist so für mich. Bin schon gespannt, ob sie es drüber bringen.
Wackelkandidat meinst du?
Ja, genau, ist der Wackelkandidat.
Ja, da wird der Robert Ibertsberger dann am 3. Jänner offiziell dann auch das Amt des Cheftrainers übernehmen. Da gibt es den Trainingsauftakt und weil du gesprochen hast über den LASK Andreas Wieland, soll er deiner Meinung nach bleiben? Er kennt die Mannschaft, er kennt das System. Wäre das eine gute Entscheidung?
Ehrlich gesagt, da bin ich so ein bisschen zu wenig involviert. Also es war nicht immer gut, muss ich sagen, mit ihm. Dann hat sich die Mannschaft wieder zusammengerissen. Jetzt durch dieses 3:2 hat die Mannschaft schon, was ich gesehen habe, gut gespielt, einfach gegen die Austria. Ich glaube, es wird die Entscheidung auf ihn treffen. Man hat es auch schon zwischen den Zeilen lesen können. Und es war auch sein Ziel über viele Monate, dass er einfach diesen Cheftrainerposten innehat. Und ich bin schon gespannt, ob er wirklich LASK wieder stabilisieren kann. Das soll sein Ziel einfach sein. Dass er sagt, er bringt eine Ruhe in den Verein. Und wieder Sympathiewerte zu bringen in den Verein.
Martin, warum glaubst du, dauert das so lange, dass sich der LASK klar und deutlich positioniert pro Andreas Wieland, dass er auch im Frühjahr dann der Cheftrainer der Linze sein wird?
Gute Frage. Kann man eigentlich nur Sigmund Gruber stellen, diese Frage, Otto. Deswegen kann ich es auch nicht beantworten. Aber ich glaube schon, also wenn jetzt da die letzten Bundesligaspiele im Dezember nicht so erfolgreich abgelaufen wären, dann glaube ich, dann hätte es da wohl eine Veränderung gegeben, weil die Conference League, schön und gut, das bringt Geld. Das bringt auch natürlich die Möglichkeit, im Achtelfinale noch weiterzukommen und natürlich hat auch zusätzliche Einnahmen gebracht. Der LASK, glaube ich, rund 6-7 Millionen einmal rein, also ohne die Zuseher-Einnahmen, die ja überschaubar waren in Klagenfurt, nachdem man ja kein echtes Heimspiel absolvieren konnte aufgrund der fehlenden Stadions. Also ich glaube, die Conference League ist das eine, aber die Gegner in der Bundesliga sind dann doch ein anderes Niveau und wenn jetzt nicht am Schluss diese Erfolge gewesen wären, die Möglichkeit für den LASK da ist, am Ende auch noch in die Meistergruppe zu kommen. Fakt ist, die Linzer sind 4 Punkte hinter Platz 6, hinter Ried, es sind noch 12 Punkte zu vergeben. Die Auslosungen sind ja für alle nicht einfach, muss man ehrlich sagen. Ich glaube sogar für die Rieder überhaupt sehr schwierig, da bis auf das Heimspiel gegen die WSG und das ist selbst auch nicht so angenehm, kann es da auch durchaus Niederlagen geben. Also ist es alles möglich für den LASK und natürlich kann man auch als Siebter noch in den Europacup kommen, aber die Wahrheit ist natürlich, der Anspruch muss es sein für die Linzer, dass sie in der Meistergruppe sind und ich kann mir vorstellen, dass Wieland auf alle Fälle die Chancen bekommt oder die Chance bekommt, das auch im Frühjahr anzugehen.
Weil jetzt auch die SV Ried immer wieder Thema war. Alfred, ich muss ja aufpassen, wenn es um das Thema Trainer geht, aber waren sie für dich schon auch eine positive Überraschung? Zuerst punktemäßig unter Andreas Herauf, dann gab es die Trennung, Interimstrainer Christian Heinle hat übernommen, einige Dinge verändert und Robert Ibertsberger übernimmt im neuen Jahr. Der darf sich schon freuen, kann auf vielen guten Dingen aufbauen.
Ja, also du sprichst einen wunden Punkt an, der das Format der Bundesliga auch mit sich bringt, nämlich, dass jetzt schon ein Viertel der Trainer nicht mehr einen Job haben. Ja, Herauf bei Ried, Kübauer bei Rapid und Thalhammer bei LASK und wenn wir schauen, Thalhammer 3 Spiele, Circle Brügge 3 Siege. Also ich bin da immer sehr skeptisch, was das betrifft, dass man hier die Trainer so in den Fokus rückt, dass sie für alles verantwortlich sind, wenn etwas nicht läuft. Was Ried betrifft, habe ich mich ja des Öfteren positioniert. Ich finde, was Andi Herauf realistischerweise dorthin gestellt hat, nämlich das, was er gedacht hat, dass er dem Kader zutrauen kann, das hat er auch mit diesem Kader spielen lassen. Und jetzt gibt es eben neue Pläne. Man will ein wenig offensiver agieren. Und da ist die Frage, und das ist immer die Mutter aller Fragen, ist das auch erfolgreich? Und da werden wir dann sehen, was passiert, wenn man dann vielleicht nicht die Meistergruppe erreicht auf Seiten der Rieder und dann plötzlich durch die Punkteteilung unter Umständen noch einmal in diesen Abstiegsstrudel kommt. Daher, das ist alles reine graue Theorie. Bis jetzt war die Saison der Rieder eine gute.
Ja. Darf ich da noch was anschließen, weil der Alfred gesagt hat, wegen der Punkteteilung. Und natürlich, die Reform ist jetzt im 4. Jahr, wir haben eine Punkteteilung. Fakt ist, im letzten Jahr hat es zwischen dem 6. und 7. nach 18 Runden auch nur 3 Punkte Unterschied gegeben. Damals Wartens und Austria, also die Warten haben es natürlich dann geschafft, wie wir wissen. Und im ersten Jahr, das ist ja eigentlich 2018 gewesen, gab es ja zwischen dem 6. und 7. ebenfalls nur 3 Punkte und zwischen dem 4. und 9. so wie jetzt 6 Punkte. Ich glaube, jetzt sind es 5 Punkte. Also wir sind in etwa dort, wo wir im ersten Jahr waren. Und im ersten Jahr, Alfred, wollte ich nur erwähnen, da gab es ja im Herbst gleich einmal 5 oder 6 Trainerentlassungen. Am Ende der Saison ist ein einziger Trainer bei der Mannschaft geblieben, nämlich Markus Schopp bei Hartberg. Gab es natürlich dann mit Rose, mit Glasner oder mit Ilzer auch freiwillige Abgänge. Aber insgesamt war das eine Saison 2018-19, wo ja das Trainerkarussell komplett verrückt gespielt hat. Das ist, finde ich, jetzt nicht mehr der Fall. Also wir hatten jetzt einen Herauf, der sich selbst aus dem Spiel genommen hat, wenn ich das einmal so sagen und formulieren darf. Und bei Kühlbauer und Thalhammer, da waren natürlich die Ergebnisse und die Erwartungen bei diesen Traditionsclubs in Österreich natürlich andere. Ich meine, Rapid ist ja sowieso in der Meistergruppe. Also sage ich jetzt einmal, da kann man ja davon ausgehen, dass es beim LASK eben dieses Problem in erster Linie gegeben hat.
Alfred, möchtest du darauf eingehen?
Ja, hier schwingt etwas mit, dass man, was der Martin meint, das Selbstbildnis eines Clubs, was Rapid betrifft, weil man eben auch Rekordmeister ist, unter Anführungszeichen, dass man von sich selber den Anspruch hat, dass man immer eigentlich auf Platz 2 hinter Salzburg landen muss. Mehr ist nicht drinnen, das kann man so, glaube ich, behaupten. Und beim LASK ist das ähnlich mittlerweile, nach diesen Erfolgen, die Thalhammer nicht vorweisen konnte im Vergleich zu Ismail und davor im Vergleich zu Glasner. Auch hier war der Anspruch des LASK ein höherer an das, was dann letztlich herausgekommen ist. Die Frage ist allerdings immer, warum klafft dann so eine Lücke zwischen Anspruch und Realität? Und da ist eben, da wird nie genau genug hingesehen, aus meiner Sicht. Es ist immer auch, und das werde ich nicht weggeben davon, von dieser Auffassung, immer auch eine Frage des Könnens der Spieler. Natürlich dann auch eine Frage des Könnens des Trainers, wie er dieses Können der Spieler in die Mannschaft integriert. Aber letztlich ist es der Fall, dass nur gute Spieler die Erfolge bringen können, über eine Meisterschaft hinweg betrachtet. Und da hat man vielleicht beim LASK Fehler begangen in der Transferperiode, dazu Stichwort Verteidigung. Da hat man ja nie jene Spieler gefunden, die Trauner eigentlich ersetzen sollte. Und das muss man auch so zur Kenntnis nehmen. Wenn man also Ansprüche hat, muss man schauen, dass die Kluft zur Realität keine zu große ist.
Aber Johnny, ist das vielleicht bei deinem ehemaligen Arbeitgeber, bei der Wiener Austria, jetzt genau so eine Phase, wo man das Verhältnis geschafft hat, was den Anspruch betrifft? Manfred Schmidt, der neue Trainer, ist gekommen, Manuel Ortlechner, Sportdirektor, der hat auch gesagt, es ist unglaublich, wie unsere Fans das auch annehmen mit der jungen Mannschaft, mit diesen jungen Spielern. Da stimmt das Verhältnis Anspruch und Wirklichkeit. Hat das die Austria ganz gut hinbekommen?
Ich glaube, die Austria hat sich selbst keinen Gefallen getan mit dem Anspruch und Stil. Deswegen hast du angemerkt, Anspruch und Wirklichkeit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die Austria hat es geschafft, sich neu zu positionieren. Sie musste sich sportlich neu positionieren. Und wenn ich zurückdenke an meine Zeit bei Sturm Graz, ich wäre nie Fußballprofi geworden, wenn Sturm Graz nicht im Konkurs gewesen wäre. Champions League Millionen waren aus und wir haben notgedrungen auf junge Spieler setzen müssen und deswegen bin ich Profi geworden. Und das ist jetzt ähnlich bei der Austria einfach, aus der Not eine Tugend zu machen. Das ist halt eine Floskel, wo man jetzt auch sieht, hoppala, wir haben ja doch einige junge, tolle Spieler und wenn man ihnen diese Plattform gibt, dann können sie auch liefern. Es wird vielleicht ein schwerer, harter Weg, aber wenn alle dahinter stehen und wenn man das klar kommuniziert, ist dieser Weg möglich. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, um die Austria zu beginnen. Breda-Blick, wenn ich mich erinnere, das Match. Das war nicht ganz leicht zu Beginn. Und dann natürlich Insignia, wie das Ganze herumgeschwungen ist, aus wirtschaftlicher Sicht. Aber ihr wusst, da entstehen große Chancen. Und die Altlasten schwingen auch noch mit, jetzt da mit der Übergabe und so. Also man hat schon die richtigen Schritte auch gesetzt, Step by Step. Aber es ist noch ein langer Weg für die Austria. Aber umso mehr freut es mich einfach, dass wieder junge Talente einfach kommen und die Plattform einfach nutzen, ne? Und das wirklich auch unter Beweis steht.
An dieser Stelle habe ich noch einen kulinarischen Tipp für Sie und der lautet HelloFresh. Es geht ganz einfach. Ich habe es selbst schon probiert. Man bestellt eine Box, gibt an, für wie viele Personen, wählt die Gerichte und wann man die Zutaten dafür erhalten möchte. Es geht wirklich schnell und hat toll geschmeckt. Bei HelloFresh erhalten Sie alles, was Sie zum Kochen brauchen und zwar direkt vor die Haustür geliefert. Das Gute daran ist, es ist unglaublich abwechslungsreich. Es gibt eine Menge an Rezeptideen, auch für Vegetarier, Veganer etc. Es bleibt auch nichts übrig, weil für die genau richtige Anzahl an Personen geliefert wird. HelloFresh verpflichtet sich dazu, 100% seiner direkten Emissionen zu kompensieren. Ich kann Ihnen das Ganze wirklich nur wärmstens empfehlen. Probieren Sie HelloFresh aus, dann lassen Sie es sich gut schmecken und mit dem Gutscheincode DAB erhalten Neukunden je nach Boxgröße einen Rabatt von bis zu 80 Euro. Also einfach und schnell registrieren, Kochbox und Gerichte auswählen, diese bestellen mit dem Gutscheincode DAB und damit Geld sparen. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Ja, Marc Janko hat es im vergangenen Podcast angesprochen. Er findet das eigentlich schade, dass Vereine ja immer, wenn es 5 vor 12 ist, dann oft erst auf die eigenen Talente aus dem Nachwuchs setzen. Soran Barisic hat auch gemeint, ja, den Vorwurf müssen wir uns vielleicht gefallen lassen, dass wir Talente haben, aber sie dann erst eingesetzt haben, als es vielleicht dann schon gar nicht mehr anders möglich war.
Ja.
Genau das, was dich vielleicht auch stört, dass du sagst, gib doch den Nachwuchshoffnungen bzw. den Talenten schon früher die Möglichkeit, sich zu beweisen, vertraut ihnen?
Ja, das ist ein Druck auf den Trainer natürlich auch, ne? Der muss liefern und Resultate einfach abbringen für den Verein. Und ich sage, es muss ja was passieren, dass Veränderung stattfindet. Es ist ganz normal, wenn man das aber strategisch besser anlegt, von der Kommunikation her nach außen und der ganze Verein mitzieht, dann kann man das schon besser einbinden und gezielt auch auf die Jugendarbeit setzen. Natürlich haben die österreichischen Vereine, ausgeschlossen in Salzburg, nicht solche finanziellen Mittel wie Salzburg, das ist schon klar. Aber man kann da sehr was Gutes schaffen, wenn man eben die ganze Struktur darunter einschließt und einbezieht. Also da bin ich felsenfest davon überzeugt.
Alfred, bei der Austria viele junge Spieler, auch bei Rapid, ein Moormann zum Beispiel, Innenverteidiger, viele U21-Nationalteamspieler. Passt für dich da auch das Grundgerüst? Wir wissen, viele Verträge laufen bei Rapid im Sommer aus. Da kann man ja fast eine ganze, naja, mehr als eine Startformation zusammenbauen.
Ja, bei Rapid laufen sehr viele Verträge aus und ich glaube, Sportchef Barisic wird da einiges zu tun haben, weil ich habe das bei Doc und Tore, wo der Martin übrigens auch das moderiert hat, schon gesagt.
Eine super Sendung übrigens.
Dass ich den Eindruck habe, dass der Kader nicht ausreicht für das, was man sich bei Rapid vorstellt. Und da könnte ich ein paar Namen nennen, möchte ich aber nicht tun, weil Name-Dropping ist nie gut. Ich noch ein Wort kurz zu den Nachwuchsspielern. Ich habe immer noch große Skepsis in die Richtung, allgemein von allen Vereinen, was wird dort eigentlich investiert in den Nachwuchs, dass Spieler herauskommen? Weil ich den Eindruck habe, bei vielen Clubs kann das doch nicht wahr sein, dass man nicht zum Beispiel einen rechten Verteidiger oder einen zentralen Mittelfeldspieler aus dem Nachwuchs herauskriegt, der dann spielen kann. Das heißt, für mich ist ein großes Problem auch die Philosophie im Nachwuchsbereich. Und vor allem auch im körperlichen Bereich sehe ich ja oft nur Händel mehr umrennen. Und keine akzentuierten Spieler, die also schon einen muskulären, ausgeprägten Körper haben. Also im Scouting, im Nachwuchs, beziehungsweise in der Nachwuchsarbeit selbst dann auf höherem Niveau im Bereich 17, 18, da fehlt mir noch einiges an Weitsicht und Weitblick bei den Clubs. Gut, bei Rapid sind jetzt ein paar Namen genannt worden. Trotzdem verstecken sich im Kader immer noch Spieler, wo ich mir denke, was kann das sein? Das sind Spieler, die sind am Ende ihres Könnens eigentlich angelangt, ihres Leistungsvermögens und spielen bei Rapid, obwohl sie keinen Absprung mehr sehen. Das ist also kein Geheimnis, was wir eingangs gesehen haben bei Salzburg oder gehört haben vorhin, dass die Spieler alle brennen, weil die wollen noch irgendwo hin. Bei Rapid sind allerdings Spieler, von denen, da gibt's keinen höheren Verein mehr, wo sie hingehen können. Da wird keine zweite Liga in Deutschland anklopfen oder ein anderer Verein in Österreich, der ja schon ein Abstieg wäre, außer es wäre Salzburg. Daher der Kader bei Rapid muss auch so aufgeforstet werden, dass hoffnungsvolle Nachwuchsspieler da sind und Spieler, die noch in jungen Jahren stecken und damit eine Perspektive haben, noch einen Wechsel in das Ausland zu machen. Und wenn du jetzt da hineinschaust, da sehe ich gerade Grühl in diese Richtung, vielleicht Aiwu. Und die jungen Moormann und Querfeld, die müssen ja noch ihre Sporen erst verdienen. Das heißt, dieser Mittelbau, wie ich jetzt gesagt habe, Aiwu ist auch noch ein Junge eigentlich, aber Grühl mit 23, da wünsche ich mir mehr bei Rapid. 23, 24-jährige Spieler, die so top performen, dass sie noch interessant sind fürs Ausland und nicht 28, 29-jährige, für die Rapid eigentlich die letzte Station ist, bevor sie dann ins Ausgedinge gehen. Und da ist die Sache, wo es, glaube ich, bei Barisic anzusetzen gilt, einen Kader in diese Richtung zu strukturieren, mit jungen und mit hoffnungsvollen Mittelbauspielern, die noch etwas vor sich haben.
Ja, Robert Ljubicic wäre mir jetzt vielleicht noch eingefallen, aber Martin, was Rapid betrifft, Ferdinand Feldhofer, der Start ist geglückt, jetzt ist man dann auch im Conference League Playoff.
K.O.-Runden-Playoff.
gar nicht so einfach, das rauszubekommen. Also im Februar die Aufgaben für die Rapidler und Ferdinand Feldhofer, ja, viele Herausforderungen. Aber denkst du, das bekommt Ferdinand Feldhofer gut hin nach diesem geglückten Start?
Ja, ich glaube schon. Der Johnny hat ja schon kurz erwähnt, dass der Ferdl natürlich auch nach einem knappen Jahr natürlich dieses Feuer wieder in sich spürt. Und ich finde, das habe ich vielleicht vorher bei Andreas Wieland nicht erwähnt, im Vergleich zu Dominik Thalhammer, und das trifft in irgendeiner Form wohl dann auch auf Ferdinand Feldhofer zu. Was ist denn so entscheidend in so einer Phase, wenn man eine Mannschaft während der Saison übernimmt, dass die Zahl der Unzufriedenen, die es in einer Mannschaft ja immer gibt, aber die gerade beim LASK zum Beispiel sehr hoch war und bei Rapid auch, dass man versucht, als neuer Trainer diese Zahl natürlich zu reduzieren. Also, dass man moderiert, da sind wir wieder beim Punkt. Otto, du moderierst hier hervorragend den Podcast und es geht eben darum, dass man als Trainer auch versucht, eben die Spieler mitzunehmen. Und ich glaube, das ist dem Andreas Wieland ganz gut gelungen und deswegen glaube ich eben auch, dass er auf alle Fälle weitermachen wird. Und das gilt dann wohl auch eben für den Ferdinand Feldhofer, der da sicherlich auch gelernt hat aus seiner Zeit beim WRC, wo es ja für ihn auch nicht immer einfach war, weil da natürlich auch gestandene Spieler dabei waren und weil er da auch gesehen hat, er muss vielleicht noch zugänglicher sein, er muss vielleicht auch mehr die Kommunikation suchen und das wünsche ich ihm und ich glaube, das kann er und dann ist es natürlich auch einfacher und sein Vorgänger, der Didi Küper, ist natürlich auch einer, der ja von sich überzeugt war, aber der gerade in diesen Bereichen auch nicht seine ganz großen Stärken hat, wenn es darum geht, vielleicht Unzufriedene ein bisschen zufriedener zu machen und möglicherweise ist es diese Möglichkeit, die der Ferdl da auch sieht. Fakt ist, es ist keine einfache Zeit, egal ob es Tottenham ist oder Vitesse. Ich würde mal sagen, der Europacup ist Bonus. Aber die Wahrheit ist natürlich die Meisterschaft. Und da geht es natürlich darum, dass man erstens erfolgreich ist und zweitens, und da bin ich dann noch beim Alfred, natürlich hat der Ferdl Feldhofer die Aufgabe auch bekommen, weil eben 15 Verträge auslaufen, dass er natürlich den Kader so verändert, dass man dann ab Sommer natürlich eine andere Mannschaft sieht. Fakt ist, er kann nicht im Frühjahr einfach nur testen, sondern er muss auch im Frühjahr noch funktionieren. Und das ist eigentlich die große Herausforderung. Aber dann sehen wir natürlich eine Mannschaft, die dann schon mehr das Gesicht eines Trainers auch verkörpern wird. Und zu guter Letzt würde ich noch sagen, wenn der Leo Greimel sich nicht verletzt hätte, das wäre für mich auch einer, obwohl er jung ist, der wahrscheinlich diesen nächsten Schritt gemacht hätte.
Ja, Johnny, egal ob Tottenham oder Vitesse Arnhem, Hauptsache Admiral Bundesliga, kann man es so zusammenfassen für Ferdinand Feldhofer und Rapid?
Ja, der Fokus ist sicher auf der Bundesliga, das ist ganz klar für den Ferdl. Und alle Punkte, die jetzt angesprochen sind, unterstreiche ich auch, dass er gelernt hat aus seiner Vergangenheit, aus dem BRC, wie er mit der Mannschaft umgeht, jetzt da, nach dem Winter. Das wird ein wesentlicher Punkt sein. Vor allem kann ich mich erinnern, damals wie mit dem Lindy das war, da hat er gewechselt, eben gegen St. Pölten war der Lindy jetzt nicht in der Startaufstellung, dann hat schon geheißen Majestätsbeleidigung und dann hat das Ganze angefangen, da das ganze Radl. Und aus dem ist man dann nie mehr so richtig rausgekommen aus dem Frühjahr. Zugang zur Mannschaft wird er sicher einen guten haben, alles was Europa Cup betrifft und jetzt vor allem in der Playoff gegen Tottenham hat er schon gespielt. Er kennt den Verein und Vitesse Arnhem wäre interessant, der Thomas Leitch ist natürlich da, wir kennen ihn aus Österreich, stehen gut da, hat seinen Vertrag verlängert bis 2023, macht einen wirklich guten Job in Holland und es wäre natürlich gut, wenn die Kasse von Rapid sicherlich was einfließt an finanziellen Mitteln, weil ich glaube, Martin, du hast es angesprochen, das sind wirklich 7 Millionen, was der LASK heuer allein eben in dieser Conference League neu formierten Liga eben ins Geldbeutel gekriegt hat. Und das ist nicht zu unterschätzen und das war sicherlich mehr wie Sturm Graz jetzt oder eben Rapid in ihrer in der Europa League.
Ja, da haben wir jetzt viel über Teams gesprochen, positive Überraschungen und auch Teams, die international dabei waren. Jetzt gibt es natürlich die andere Seite, Mannschaften, bei denen es nicht nach Wunsch läuft bzw. gelaufen ist. Alfred, die Altacher überwintern als Letzter mit 3 Punkten Rückstand auf die Admira. Womit rechnest du im Winter? Klar, die Offensive muss verstärkt werden. Das Team von Damir Kanadi hat gerade erst einmal 10 Treffer erzielt. Bei allem nötigen Respekt, das ist unterirdisch. Rechnest du auch damit, dass sich auf dem Trainersektor etwas tun wird bei den Vorarlbergern?
Das ist ein sehr interessanter Verein, Altach. Man hat in der letzten Saison den Trainer, der dort am Werken war, der Holländer. Ich habe den Namen vergessen, weil ich ja Löcher im Hirn habe. Wer war das, Martin?
Alex Pastor.
Ja, genau, Alex Pastor weggetan und hat in der letzten Sekunde sozusagen mit Damir Kanadi dann den Abstieg auch abgewendet, weil es hat der Hut wirklich lichterloh gebrannt. Das heißt, Damir Kanadi kann Abstiegskampf. Dass man jetzt
Kampf gegen den Abstieg.
Genau. Das ist das Gleiche. Ja. Die Tatsache ist allerdings eine. Wenn es darum geht, mehr herauszuholen aus einem Team, als nur gegen den Abstieg zu spielen, kommt etwas wieder ins Tragen, was ich eh immer schon sage, kommt es auf die Spieler drauf an. Und da muss man dann wirklich sagen, da ist der Kader der Altacher in dieser Hinsicht am dünnsten, aus meiner Sicht. Da sind die Spieler drin, die verglichen mit allen anderen am wenigsten können. Verglichen auch mit der Admira, da sehe ich einige Spieler, die ein Können haben, das durchaus für höhere Aufgaben reichen könnte. Bei Altach gibt es auch 1-2, aber der große Schnitt sozusagen gibt einfach nicht mehr her. Daher, es wäre für Altach fatal, sich von etwas blenden zu lassen, nämlich zu glauben, dass das Team besser ist als der Tabellenplatz. Das ist nicht der Fall. So, würde man jetzt den Trainer wechseln, brauchst du aber jemand, der Abstiegskampf kann, also Kampf gegen den Abstieg, wie du sagst. So, kannst du mir gar keinen Namen verraten, wer das sein soll?
Ja, ich bin hier nur Moderator, ich bin kein Experte.
Dann könnte das vielleicht Johnny, der Johnson. Kannst du mir einen Namen verraten, der Abstiegskampf oder Kampf gegen den Abstiegs kann?
Ich bin jetzt gerade mein ganzes Telefon durchgegangen, Fredl, und ich kann wirklich, ich kann schwer einen finden, muss ich sagen, der zur Zeit da.
Hast du alle Trainer eingespeichert?
Wenn ich jetzt kurz anrufen könnte.
Bin ich da auch drin in dem Speicher?
aber Alfred, vielleicht Andreas Herauf.
Ah, siehst du, Johnny, warum hast du den Herauf nicht drinnen in deinem Speicher? Hm?
Der hat dir die Nummer nicht gegeben.
Die Nummer hat er mir nicht gegeben, genau.
Aber Spaß beiseite. Ja, also ich wäre es nicht sehr sinnvoll, angesichts der Kaderqualität und Qualität, da stützt mir ja immer die Haare auf. Ich möchte vom Können sprechen. Also vom Können des Kaders und der Spieler, die da drinnen sind, jetzt einen Trainer zu holen, der dann Abstiegskampf zu bestreiten hat, der aber keine Erfahrung hat darin. Daher wäre ein Trainerwechsel für Altach nicht sinnvoll.
Johnny, stimmst du zu? Wie siehst du die aktuelle Situation bei den Altachern jetzt, abgesehen davon, dass da natürlich sehr viel Luft nach oben ist, was das Punktesammeln und Tore erzielen betrifft?
Ja, es ist ja ein Spiegelbild. Auch der derzeitigen Lage bekommt man wieder ein spätes Tor und verliert vor Weihnachten wieder das letzte Match. In Altach, Trainerdiskussion, finde ich, dass er das kann. Ja, er kann einen Abstieg. Du darfst nicht vergessen, es gibt wieder eine Punkteteilung. Ich finde, was wir früher auch diskutiert haben über den Modus eben unserer Liga, wie der sich verändert hat. Du siehst ja auch diese gewissen Phasen, wo man sagt, macht es jetzt wirklich Sinn, dass man diesen Trainer eben tauscht? Man hat jetzt noch 4 Spiele, schaut man dann die Punkteteilung, wo steht man? Kann man auch die Mannschaft motivieren? Bringt man sie wieder aus einer Talfahrt richtig raus? Also die Phasen einer Meisterschaft haben sich richtig verändert einfach durch den neuen Modus und bringt auch sehr viel Lebendigkeit rein, finde ich. Und auch eine neue Struktur des Managements, finde ich. Man muss einfach kurzfristig sagen, hoppala, jetzt sind wir gar nicht mehr so weit weg. Wir sind eigentlich relativ knapp beieinander, geben wir nochmal Gas. Und da heißt es wirklich, die Qualität eines Managers optimal einfach zu nutzen, auch den Zugang zur Mannschaft einfach. Immer wieder neue Adjustierungen zu finden. Und das finde ich so interessant bei dieser Struktur.
Ja, ich möchte noch ergänzen, es ist natürlich heuer auch oder in dieser Saison ein bisschen anders. Nach dem Grunddurchgang war ja zuletzt dann auch auf die Meisterschaftspause, weil Länderspiele waren. Das ist diesmal nicht der Fall. Diesmal ist nach der 22. Runde die Punkteteilung. Der Finaldurchgang beginnt mit 2 Spieltagen und danach ist Ende März, wo es dann eben wieder 2 Wochen eine Pause gibt, weil eben die sogenannten WM-Playoffs aus österreichischer Sicht anstehen. Das ist dann vielleicht auch noch ein Punkt, wo man sagen kann, für die letzten 8 Runden könnte man dann noch einmal eine Veränderung durchziehen. Das ist das eine und das andere, was ich noch den Altacher mitgeben möchte, aber das wissen die Herrschaften dort ohnehin auch selbst. Die Frage ist auch immer, im Moment ist man, wenn man es umrechnet, 2 Punkte hinter der Admira, die Frage ist auch immer, gibt es überhaupt einen Aufsteiger? Ja? Wenn ich mir die zweite Ligatabelle ansehe, Lustenau, da wird es aus heutiger Sicht keine Lizenz geben, weil man kein Stadion hat. Liefering, FAC, Amstetten, Blau-Weiß-Linz, Lafnitz, ich habe die ersten 6 genannt. Keiner wird in die Bundesliga kommen. Mit anderen Worten, ab dem 7. GAK und der 9. SK in St. Pölten sind 2 Clubs, wo ich sage, die
die infrastrukturellen Voraussetzungen haben, möglicherweise dann auch die finanziellen, das ist ja dann eh etwas, was wir im März wissen. Und danach wissen wir dann also, dann gibt es eine Relegation, wie heuer im Sommer. Mit anderen Worten, es wird kein Direktaufsteiger geben, die Altacher, falls sie überhaupt letzter sind oder wer auch immer letzter wird, wird auch noch die Möglichkeit haben, davon bin ich hundertprozentig überzeugt, noch in zwei Spielen noch den Verbleib in der Liga zu sichern und vielleicht gibt es nicht einmal diese zwei Spiele. Also ich will nur sagen, wir sollten da auch immer diesen Blick zumindest haben, keiner wird Zwölfter werden, aber es könnte überhaupt sein, dass es gar nicht so intensiv kommt, wie vielleicht in den Jahren davor, wo es eben einen Fixabsteiger gegeben hat.
Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt und wir haben ja in der vergangenen Relegation vorausgesetzt, es gibt jetzt dann überhaupt eine im nächsten Sommer gesehen, wie stark auch Liga 2 ist, weil Austria Klagenfurt hat sich da deutlich gegen den SK St. Pölten durchgesetzt. Aber Johnny, noch ganz kurz, ich habe gemerkt, dieser, naja, so neu ist er jetzt gar nicht mehr, Liga-Modus, der gefällt dir mit dieser Spannung und den ganzen Eventualitäten.
Ja, also es war schon eine Umstellung aus einem normalen, unter Anführungszeichen, Liga-Alltag heraus, diesen neuen Modus entstehen zu lassen. Aber er hat sehr viele interessante Aspekte und für mich der interessanteste sind einfach diese Phasen, wie man einfach reingeht. Hat man einen guten Start? Wo steht man? Wie kann man die Mannschaft jetzt die nächsten vier Spiele im neuen Jahr motivieren, um das Ziel eben noch erreichen, das Meisterschaftsplayoff? Was ist man, wenn man auf einmal unten drinnen ist und die Mannschaft ist enttäuscht und man hat ein bisschen ein Setback, das kann schnell runtergehen dann in einer Phase, wo man komplett gar nichts mehr gewinnt. Man hat alles gesehen schon in den letzten Jahren, wie sich das entwickeln kann. Rapid auf einmal, wie sie richtig geflogen sind über diese, im oberen Playoff. Also das finde ich ganz interessant und das ist halt ein neues Element, was das mit sich bringt.
Eine Umstellung war es auch für Andreas Herzog, unseren ehemaligen Sky-Experten. Alfred, die Admira startete gut in die Saison, damit meine ich jetzt nicht die Leistungen, sondern auch die Punkte. Dann gegen Ende ist es nicht mehr so gut gelaufen. Jetzt hat man 3 Punkte Vorsprung vor dem letzten, den Altachern. Steckt ganz einfach nicht mehr Qualität im Kader der Admira, dass man sich genau dort einpendelt?
Na, wenn du gesehen hast, vor allem auch in Heimspielen, wie viele Punkte man hergeschenkt hat durch Fouls im eigenen Strafraum, die dann zu Elfmetern für den Gegner geführt haben, da waren einige dabei. Da sage ich mal, die Qualität oder das Können hat hier nicht gereicht. Ja? Manche Attacken waren ja wirklich an den Haaren herbeigezogen. Dann hat es auch Entscheidungen gegeben, mit denen ich nicht zufrieden war, von den Schiedsrichtern her, gegenüber der Admira. Auch da sind Punkte nicht dann auf das Konto der Admiraner eingetrudelt. Das heißt, ich glaube, dass das Spiel besser war als die Ausbeute.
Ja, gut zusammengefasst, Johnny. Andreas Herzog, macht er für dich bei der Admira einen guten Job? Man sieht immer wieder, die junge Mannschaft, die tritt mutig und offensiv ausgerichtet auf. Fehlt da vielleicht auch ein bisschen die Balance, deiner Meinung nach?
Ja, das ist ja ganz normal. Gerade wenn man eine junge Mannschaft hat und wenn man auch diesen Spielstil spielen möchte, mit seinem Pedigree auch, mit seiner Strahlkraft, du darfst es nie vergessen, wenn der Andi Herzog da draußen steht, man schaut immer auf ihn, egal wo er ist, er wird immer jedes Spiel gemessen, das ist einfach so beim Andi. Aber ich finde auch die Spiele gegen Rapid vor allem, also da waren wirklich gute Momente dabei, da war die Mannschaft immer wieder knapp dran, hat er sogar mal gewonnen. Also er macht einen guten Job, hat aber wirklich vom Finanziellen her natürlich, hat er kaum Handlungsmöglichkeiten. Das heißt, jeder, der weiß, wer bei der Admira arbeitet, der muss einfach aus dem Kapital, was er hat, das Bestmögliche herausholen. Aber es ist eine spannende Aufgabe, ja.
Ja, wird auf jeden Fall noch spannend bei der Admira. Martin, wenn wir vorhin schon über Trainerwechsel gesprochen haben, einer, der muss sich da gar keine Sorgen machen. Du weißt, wen ich meine, oder? Über diese Mannschaft haben wir bisher noch nicht gesprochen im heutigen Podcast.
Kurt Russ.
Ja, auch Kurt Russ muss ich hoffentlich keine Sorgen machen. Ja,
den Vertrag um ein Jahr verlängert, Otto, kann ich dir sagen. Also insofern, glaube ich, muss es im Moment absolut keine Sorgen machen.
Ja, gute Antwort.
Ich möchte nur eins sagen, das letzte, also das Tok und Tore, gell, wie sie war, die Gitti, ich finde das legendär, was sie gesagt hat.
Die Frau Annerl, nämlich?
Ja, weißt du, mit dem Sperm-Boost und jeder Schuss ein Treffer.
Ja, in jeder Antwort ist ein bisschen Werbung dabei. Das ist in Ordnung.
Wirklich, also vor allem, sie bringt das Marketing ein und dann sagt sie, also war wirklich lustig, jeder Schuss ein Treffer. Ne? Also, das Wetter, dass der das nicht macht, hätte ich mir gedacht.
Na. Aber die Hartberger, auf jeden Fall für dich, Martin, auch im Kampf noch um die Top 6 dabei?
Also Otto, die sind auf alle Fälle dabei, wobei ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass sie in der Qualifikationsgruppe sind und natürlich geht es darum, das ist dann nicht eng genug, aber natürlich geht es bei den Hardbackern immer in erster Linie um den Klassenhalt. Aber du hast mich vorher gefragt, ich finde, diese Frage gilt bezogen auf Kurt Roos, auf Peter Backwardt, auf Robin Dutt und auf Christian Ilzer. Das sind für mich vier Trainer, wo ich sage, da kann passieren, was will im Moment. Die sind
der Einzige, den ich gemeint habe, der war jetzt nicht dabei, um Gottes Willen. Thomas Silberberger.
Ja.
Liebe Grüße nach Tirol.
Das ist ja sowieso, den darf man in der Wertung gar nicht mehr mitnehmen, weil das ist ja egal, was dort passiert. Ja, die können Meister werden, die können absteigen. Thomas Silberberger entscheidet selbst, ob er sich verändert oder nicht. Also ich glaube, mit Stefan Kölk, ich glaube, das ist jetzt etwas, was ohnehin allgemein bekannt ist und was eigentlich zur Grundvoraussetzung gehört, wenn man in Österreich Sportjournalist sein möchte.
Ja, aber man darf nicht vergessen, die WSG war vergangene Saison ja die positive Überraschung, die es in die Top 6 noch geschafft hat. Johnny, aus deiner Sicht, die Arbeit beim WSG und Hartberg, weil wir diese beiden Teams jetzt noch nicht so wirklich ausführlich besprochen haben.
Ja, bei WSG bin ich ein bisschen weiter entfernt. Bei Hartberg ist auch bei mir um Eck. Ich hätte mir nicht gedacht, dass der Russ Kurtl das so gut macht. Wirklich überraschend. Hat es wieder zusammengebracht, dass er da eine homogene Einheit einfach schafft. Bei Hartberg waren auch für ihn Umstrukturierungen da. Letzte Saison, Jürgen ist auch weggegangen. Im Prinzip Säumel Jürgen war ein ganz wichtiges Bindeglied innerhalb der Mannschaft, ist dann zum Franco gegangen. Schoppi ist ihm weggegangen und ja, der Kurtl hat diese Erfahrungswerte. Der hat ja schon Kaffenberg damals gehabt und die Mannschaft wirklich akzeptiert ihn so, wie er ist. Und deswegen ja, darf man Hartberg fast gar nicht abschreiben. Aber ich habe ihnen nicht viel Chancen eingeräumt, muss ich ehrlich sagen, Otto, zu Beginn der Meisterschaft. Aber es ist überraschend, was sie immer wieder zusammenbringen.
Warum hast du ihnen nicht mehr zugetraut?
Ja, waren auch Abgänge waren da und noch ein Abgang vom Schoppi haben wir schon gedacht, er bringt jetzt schon so sehr viel Identität in den Verein, sein eigenes, einfach Struktur. War immer sehr, sehr schön einfach zu sehen, das Trainergefüge. Und ich habe mir gedacht, okay, setzen sie jetzt wirklich auf den Kurt Roos oder nicht? Und sie haben das wirklich mutig gemacht, weil er auch den Verein kennt. Und es ist einfach so ein ländlicher Verein, wo das viel mehr zählt, wenn man die Leute einfach kennt und wenn man einen guten Austausch mit ihnen hat. Und das habe ich so das Gefühl, dass in Hartberg das sehr gut passt.
Ja, ein Umbruch ist ja auch bei der WSG im Sommer passiert. Alfred, den haben die Entscheidungsträger dort aber wieder mal, kann man ja sagen, gut hinbekommen.
Ja, wir sehen ja, dass es ein Modell gibt bei Vereinen mit geringerem Budget, das auch sehr wichtig ist, dass man Erfolg hat, nämlich kurze Instanzen, Entscheidungswege halt. Es gibt einen Manager und einen Trainer. Und die sind eigentlich die, die das alles entscheiden. Es gibt keinen aufgeblähten Apparat mit noch zusätzlichen Funktionen, die irgendwelche Leute dann begleiten, wie Kaderentwickler oder Chef über die Lizenzspielerabteilung, was es alles gibt. Nein, dort mit Köck und Silberberger sind zwei Leute, die entscheiden. Und das Ähnliche ist bei Hartberg. Da entscheidet eben Roos mit Chorherr und könnten wir noch ein paar Beispiele nehmen. Also diese kleinen Clubs haben den Schlüssel gefunden, wie es möglich ist, dass man eine Mannschaft hinstellt, die dann halbwegs auch wettbewerbsfähig ist.
Ja, so, also dann haben wir, glaube ich, ganz gut den Herbst zusammengefasst. Ich hoffe, wir haben kein Team vergessen. Mir wäre es nicht aufgefallen. Euch vielleicht fehlt noch irgendeine Mannschaft? Glaube nicht.
Nein.
Also,
ja. Sehr nur zwei. Naja. Von den Mannschaften her fehlt keine, was die Bundesliga betrifft. Es fehlt noch das Nationalteam, es fehlt noch der VAR und es fehlt noch der Trainer schlechthin. Martin, bitte, kannst du einmal ein Dokumentare machen, die Rolle des Trainers? Ich glaube, da gehört einiges klargestellt.
Und dann Alfred Tater einladen.
Ja, ohne mich geht ja das gar nicht.
Da brauchen wir aber kein Dokumentare, Alfred, da machen wir einfach, Alfred spricht und dann hast du 75 Minuten und dann wirst du uns die Rolle des Trainers näher bringen.
Na, ich brauche ja einen Widerpart, um herauszuarbeiten, wo die Denkfehler sind. Und
wen hättest du da gerne, Alfred, als Widerpart?
Na, such du welche aus.
Aber du, das ist ja voll interessant, die Rolle des Trainers. Hast du gedacht, du ladest als einen Trainer ein oder die Rolle des Trainers wird neu dargestellt?
Nein, die Rolle des Trainers zwischen Anspruch und Wirklichkeit beziehungsweise zwischen Innensicht und Außensicht. Ich würde gerne den Klopp haben, dass er mal die Wahrheit sagt. Oder,
das weiß der Johnny vielleicht nicht. Der Alfred ist ja der Meinung, dass die Rolle des Trainers überschätzt ist.
Na, hat man fast nicht mitbekommen hier in diesem Podcast heute.
Na, bitte.
Ja.
Aber da kann man
auf jeden Fall. Also ganz interessante Diskussion, weil ich war in England, da ist ein anderes Konzept im Prinzip als Trainer. Wir haben ja den Manager gehabt, das war ja für mich eine Umstellung. Ich war drüben bei Crystal Palace und der Manager, der hat mich nur 5 Minuten gesehen, was da vorstellen. Und dann habe ich aber unterschrieben, der kommt einfach nur und hat einen kompletten Überblick über das Ganze. Und der redet nicht die ganze Zeit rein. Deswegen war der Alex Ferguson zum Beispiel, war nicht sehr, sage ich mal, kommunikativ in seiner Zeit, sondern hat es von außen betrachtet. Und der. Und
die Arbeit haben die Assistenztrainer gemacht,
nicht? Die haben reingeschaufelt, die Assistenztrainer. Die haben gewerkt draußen ohne Ende und die haben bla 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 gemacht. Nur wer immer redet natürlich, kann er nicht sehen. Das ist ja ganz klar. Deswegen brauchst du eine außenstehende Position, die einen Überblick hat und der so feine Sachen mitkriegt und checkt. Und dann sind sie einfach rübergegangen ins Kammerl und haben sich halt zusammengesetzt und besprochen. Das war höchst interessant, finde ich.
Ja, also ich finde, du schlägst schon ein Kapitel auf, das schon zum Diskutieren ist. Ich bringe noch ein zweites schnell kurz. In Russland zum Beispiel, weil wir heute schon gehört haben von unzufriedenen Spielern und der Cheftrainer soll versuchen, aus den Unzufriedenen weniger Unzufriedene zu machen oder die Anzahl zu reduzieren. In Russland ist es so, wenn ein Präsident einen Trainer holt, dann wirst du nie unzufrieden sein dürfen mit dem Trainer, weil das ist ein Signal Richtung Präsidenten.
Ja.
Dessen Entscheidung war es. Und solange dessen Entscheidung ist, ist der Trainer völlig unantastbar. Du würdest das selber den Galgen knoten, wenn du gegen den Trainer was sagst, weil einfach das dann bedeutet, dass du gegen den Präsidenten redest, weil der hat ja den ausgesucht. Und da sind ja wir völlig weit weg von dieser Denke. Also das, was in England ist, von der Denke sind wir weit weg, von dem, was in Russland ist und was in China ist, möchte ich gar nicht wissen.
Das Ganze jetzt festzuhalten, unsere Abonnenten, Sky-Abonnenten dürfen sich auf eine hochinteressante Runde bei Talk und Tore freuen. Gäste Alfred Tater, Johnny Ertl, Jürgen Klopp und Ralf Rangnick. Moderiert wird das Ganze von Martin Konrad. Martin, passt? Ja.
Hast du super gesagt. Ich finde, jetzt haben wir Russland, China, England angesprochen, die Österreicher. Ich finde, wir könnten jetzt noch über die Meisterschaft in Andorra und vielleicht noch auf Malta sprechen.
Ich habe mal gespielt in Andorra.
Aber daran sieht man, wir wissen nie, wo uns dieser Podcast hinführt.
Ich habe wirklich einmal in Andorra gespielt, das werde ich vergessen. Das war ein großes Highlight.
Eine kurze Anekdote bitte noch, Johnny, zum Abschluss.
Na, also Anekdote nicht. Nein. Andorra war in super Erinnerung. Das war damals der UI Cup, war das damals noch. Das war eine wunderschöne Reise. Nach Barcelona sind wir geflogen und dann sind wir da, weißt du, zwischen Bergen sind wir gefahren. Auf einmal waren wir in Andorra und haben um 12.15 Uhr angekickt bei 33 Grad, weil die hätten ja keine Chance gehabt von der Papierform und sie haben extra angesetzt um die Mittagszeit, ne, dass wir ja schwitzen. Es war großartig.
Es war ein Sturm.
Ja, war für Sturm. Der Kartnick ist nämlich auch mitgeflogen, kann mich erinnern. Das war lustig, ja.
Geschichte hier zum Abschluss. Und Johnny, wie wirst du jetzt dann die ruhigeren Tage verbringen? Ich nehme an, du wirst sehr viel Premier League auf Sky schauen.
Ja, schauen. Also vor allem dieser Boxing Day, der ist sehr in der Geschichte verankert, jeden britischen Fußballfans, wo man eben pilgert in die Stadien, das ist ganz klar. Sehr viel Fußball werde ich schauen. Bilder noch Revue passieren lassen. Was wir da in dem Podcast auch besprochen haben, ich finde, der Fredl hat da angesprochen, VAR zum Beispiel hätte man auch, könnte man alles einbringen. Erstmalig, heuer in Österreich, da war. Und dann, könnt ihr euch erinnern, Rapid gegen Ried in Hütteldorf, die erste Entscheidung, 2 Minuten Stille. Und jeder denkt sich, was ist jetzt da los? Wir haben den VAR in Österreich und keiner kennt sie aus. Aber finde ich auch, dass das ganz interessant war, jetzt dieses in den 18 Runden den VAR zu haben, als der den Schiedsrichtern, vor allem den Assistenten, schon sehr geholfen hat. Und sonst, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren, wo ich hin wollte, aber generell wäre einfach Christmas mit meinen Kindern verbringen, gell?
Grandioser Abschluss, ich finde, des heutigen Podcasts und ich bedanke mich außerordentlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Johnny Ertl, ich nehme an, es hat dir Spaß gemacht, uns auf jeden Fall vielen Dank für deine Expertisen und fürs Zeitnehmen und in diesem Sinne ein frohes Fest dir und deiner Familie und rutscht's gut ins neue Jahr rüber. Ja. Und vielen Dank auch an Alfred und Martin. Eventuell machen wir nächste Woche noch einen Podcast. Vielleicht geht da noch ein Fenster im Adventkalender auf. Wir lassen uns ja vielleicht etwas einfallen. Ein, zwei Ideen gibt es. Was mögliche Gäste betrifft, schauen wir mal, ob wir das zusammenbringen. Wir sind auf jeden Fall noch motiviert. Stimmt's, Alfred und Martin?
Du, 21. Dezember, der höchste Feiertag des Jahres. Was gibt's Besseres als einen Podcast machen?
Perfekt. Wunderschön, dem stimme ich zu. Also, vielen Dank an euch.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Ja, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Die Admiral Bundesliga, die befindet sich in der Winterpause. Weiter geht es erst Anfang Februar. Aber heute gibt es noch die Deutsche Bundesliga bei uns im Programm, genauso wie am nächsten Samstag. Dazu gibt es auch über die Weihnachtsfeiertage und die Weihnachtszeit wie gewohnt die Premier League, den Boxing Day im Angebot. Johnny Erdl hat es erwähnt und da haben wir den Premier League Pop-Up-Channel. Alle Match-Highlights finden Sie übrigens auf unserer Homepage www.skysportaustria.at und dem YouTube-Channel von Sky Sport Austria. Sichern Sie sich den gesamten Sport bei uns mit dem SkyX Traumpass. Passend zur Weihnachtszeit gibt es da tolle Angebote für Sie aktuell. Alle wichtigen Infos dazu gibt es ebenfalls auf unserer Homepage. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Haben Sie noch einen schönen Tag. Für heute darf ich mich von Ihnen verabschieden und sage bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.